Deutschlandfunk. Hintergrund.
Nebenwirkungen im Schatten von Corona. Wie die Pandemie die Formate des Politischen verändert. Eine Sendung von Matthias von Lieben.
Bitte warten Sie. Please hold the line.
Anfang April. Nach den Bund-Länder-Beratungen wollen Kanzlerin Angela Merkel, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen über Ostern hinaus verkünden, in einer telefonischen Pressekonferenz. Während Merkel aus der Homeoffice-Quarantäne in ihre Telefonanlage spricht, knarzt und rauscht es so sehr, dass Regierungssprecher Steffen Seibert die Konferenz abbricht und die Leitung dann erneut aufbaut.
Herr Merkel?
Ja, gut, jetzt sind wieder alle zugeschaltet. Bitte um Verständnis,
weiß nicht, dass ist wir der noch dabei? Anlauf.
Ja,
Böder
ja, ist noch los. Dabei. Ja.
So, jetzt
danke,
los.
Dass da ihr
ich fange dann wieder,
ich fange dann wieder
von vorne an, weil das Ton schlecht war, ja.
Gut. So ist es leider.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns...
Das Beispiel aus dem Frühstadium der Pandemie zeigt, schon bei einer digitalen Telefonkonferenz stößt Spitzenpolitik schnell an technische Grenzen. Rund 8 Monate später haben sich nicht nur Pressekonferenzen, sondern viele weitere, einst analoge Formate des Politischen ins Digitale verlagert. Und damit auch die Auftritte von Politikern und Politikerinnen.
Herzlich willkommen live aus München. Hier ist der erste digitale Deutschlandtag der Jungen Union. Zukunftsmodus an.
Ende November findet das jährliche Treffen der Jugendorganisation von CDU und CSU erstmals virtuell statt. Gesendet wird per Livestream aus der Parteizentrale der CSU in München. Mit Maske und Abstand steigen der Chef der JU Bayern und der Vorsitzende der gesamten Jungen Union, Tilman Kuban, auf die Bühne. Kuban, hellblaues Hemd, beige Hose, Sneaker, schaut in eine Kamera.
Digital ist das neue Normal. So ganz normal ist das alles für uns noch nicht. Politik macht auch in der Pandemie keine Pause. Neue Formate sind notwendig.
Erstmals wählt die JU an diesem Wochenende auch ihren Vorstand digital. Jugendorganisation ist das im Gegensatz zu ihren Mütterparteien, die digitale Wahlen derzeit noch per Briefwahl bestätigen müssen, gestattet. Zugeschaltet aus Saarbrücken wird auch Verteidigungsministerin und noch CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.
Corona hat dazu geführt, dass wir nicht mehr nur über Digitales reden, sondern dass wir digital geworden sind. Ja, auch gezwungenermaßen. Und man sieht, eine Krise kann manchmal auch etwas ganz Gutes mit sich bringen.
Mitte Januar wird auch die CDU ihren Parteitag, auf dem der neue Vorsitzende gewählt werden soll, voll digital abhalten. Der Nachfolger von Kramp-Karrenbauer wird von den 1001 Delegierten digital gewählt und mit anschließender Briefwahl rechtsverbindlich bestätigt. Der Parteitag der Linken Ende Februar wird in hybrider Form stattfinden. Ein Tag online, ein Tag dezentral an 16 verschiedenen Orten in Präsenzform. Anders als die AfD, die ihren Parteitag gegen alle Widerstände in reiner Präsenzform durchführte. Als öffentliche Online-Veranstaltung hatte die SPD ihr sogenanntes Debattencamp Mitte Dezember auch schon vor Corona geplant. Ein Auftritt nach Plan war es für Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz trotzdem nicht.
Liebe Genossinnen und Genossen, so hatten wir uns das nicht gedacht. Eigentlich. Aber dieses Debattencamp ist anders, denn die Zeiten, in denen wir heute leben, sind auch ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Wir treffen uns im digitalen Raum, weil wir das können. Das war von vornherein so geplant. Aber wir treffen uns auch im digitalen Raum, weil wir das müssen.
Ich habe den Eindruck, dass Corona ein maximaler Treiber war von Digitalisierung in Parteien,
sagt Martin Fuchs. Er ist Blogger und berät Parteien, Regierungsbehörden und Parlamente bei digitaler politischer Kommunikation.
Es sind extrem viele neue Formate entstanden, es haben sich digitale Strukturen gebildet, es haben neue Prozesse wurden initiiert in nicht nur den Bundesparteien, sondern auch in Landesparteien und in der kommunalen Ebene.
Ob im Kleinen oder im Großen, ob Parteitage, Wahlkämpfe oder Bürgerdialoge, die Corona-Pandemie und die Kontaktbeschränkungen wirken wie ein Katalysator für die sonst eher trägen Versuche, traditionelle Strukturen zu digitalisieren. Überall im Land und über fast alle Parteien hinweg haben digitale Formate analoge ersetzt, wurden Strukturen angepasst. Online-Stammtische sind zum Standard geworden. Neben der FDP hatten auch die Grünen ihre Partei bereits vor der Pandemie auf vielen Ebenen digital organisiert. Im Corona-Jahr 2020 gibt es nun auch Webinare zu digitalen Tools für Parteimitglieder, eine eigene Datencloud, eine mobile Mitglieder-App und auch die Arbeit am Grundsatzprogramm lief während der Pandemie einfach wie vorher digital weiter. Verabschiedet hat die Partei das Programm auf dem offiziellen Parteitag Mitte November, ebenfalls digital.
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Delegierte, liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream. Ich begrüße Sie und euch zum 45. Parteitag von Bündnis 90 Grün und zugleich zur ersten volldigitalen BDK unserer Geschichte.
Gesendet wird damals über 3 Tage lang aus einer Berliner Event-Location. Zur Eröffnung erstrahlt das Parteitagsmotto in Gelb auf einer großen Videoleinwand. Jede Zeit hat ihre Farbe. Auf einer Bühne davor steht Michael Kellner, der politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, mit Headset im Ohr.
Ob live oder digital, Demokratie ist lebendig. Sie braucht Raum. Und manchmal geht auch was schief. Wenn das Leben digital ist, dann muss auch Demokratie digital sein.
Gelingt das? Das wollten in 3 Tagen mehr als 100.000 Zuschauer und Zuschauerinnen des offiziellen Parteitagsstreams wissen. Michael Kellner selbst zieht wenige Wochen später ein positives Fazit.
Wir haben es auch schon geschafft, so ein kleines digitales Wir-Gefühl zu schaffen, in dem die Bilder Delegierten auf der Leinwand zu sehen waren, in dem wir immer wieder auch Geschichten, Videos reingeholt haben von Delegierten, die was erzählt haben, ihre Orte der Veränderung beschrieben haben. Also da haben wir schon immer wieder auch versucht, sozusagen so ein Wir als Gesamtpartei herzustellen.
Dieses Wir-Gefühl haben sich die Grünen einiges kosten lassen. Der digitale Parteitag war am Ende für die Bundesgeschäftsstelle teurer als ein analoger. Und er bedurfte neben der inhaltlichen Vorbereitung auch eines deutlich größeren organisatorischen Planungsaufwands. Die Halle musste entsprechend der Hygienevorschriften gestaltet, eine Parteitagschoreografie für das Digitale entwickelt, funktionierende Technik vorbereitet werden. Nur die Landesverbände und ihre Delegierten haben Kosten gespart. Sie mussten weder anreisen noch auswärts übernachten. Am Veranstaltungsort anwesend waren neben Kellner das Parteitagspräsidium, der Bundesvorstand, einige JournalistInnen, die Regie- und Technik-Crew sowie ein Moderationsduo, das von einer Wohnzimmer-Couch-Ecke aus durch den Parteitag leitete. Die rund 800 Delegierten wurden per Videostream zugeschaltet. Über eine parteiintern entwickelte Software lief auf einer Ebene der offizielle Parteitagsstream, auf dem für alle offen Debatten, Abstimmungen und Reden live gesendet wurden.
Dahinter gab es dann einen Backstage-Bereich, wo die Rednerinnen und Redner reinkamen, wo getestet wurde, stimmt der Ton, stimmt das Bild, wo aus diesen Videoräumen dann live geschaltet wurde in den Stream.
Im digitalen Backstage-Bereich mussten sich die potenziellen Redner und Rednerinnen zudem als Mitglied verifizieren lassen. Anschließend konnten sie ihre Wortmeldung im Hauptstream abgeben.
Wenn man sich anguckt, was die Grünen beispielsweise gemacht haben, das hat ganz gut funktioniert,
sagt Claudia Rizzi, Politikwissenschaftlerin an der Universität Trier, die zu Partizipation und digitaler Demokratie forscht.
Und die haben es auch technisch gut geschafft, die Debatten laufen zu lassen. Ein großer Vorteil, das wurde hinterher dann auch gesagt, ist beispielsweise, dass man immer ganz schnell auch Mehrheiten, Beschlussfähigkeiten schaffen kann, weil die Leute nicht mehr so oft sich verlaufen, dann noch ein bisschen die Stadt anschauen gehen, wo das gerade stattfindet. Das hat Vorteile, ne? Also es ist eine sehr stringente Meinungsbildung und auch eine sehr fokussierte Debatte.
Technisch hat es bis auf wenige Ausnahmen tatsächlich kaum Probleme gegeben. Nach zahllosen, teils langatmigen, digitalen Abstimmungen und Redebeiträgen aus Delegiertenwohnzimmern steht am Ende des Parteitags das digital beschlossene Grundsatzprogramm. Formal sei der Parteitag daher durchaus gelungen, sagt Politikwissenschaftlerin Rizzi.
Gleichzeitig fehlt natürlich was. Es fehlen die persönlichen Kontakte, es fehlen die Zwischenrufe, es fehlt Emotionalität.
Dass nicht nur das Soziale, eine parteiverbindende Element fehlte, sondern auch sonst vieles im Digitalen anders ist, wird spätestens bei den Reden der beiden Parteivorsitzenden deutlich. Sowohl Robert Habeck, grauer Anzug, schwarzes Hemd, als auch Annalena Baerbock in langem weißem Kleid lesen ihre Reden von einem Teleprompter ab.
Moin, hallo, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, willkommen mit uns hier in diesem digitalen Raum, in dieser seltsamen Zeit.
Wir, du, sie rücken mit Abstand zusammen in der Überzeugung, dass sowohl harte Einschränkungen unserer Freiheit als auch wirtschaftliche Kosten gerechtfertigt sind.
Analogen Applaus bekamen die beiden aus der leeren Halle nicht. Ebenso wenig Widerspruch oder Buhrufe. Rückmeldung gab es digital, als klickbares Emoji.
Ja, ich habe es auch als sehr steril empfunden,
sagte Annalena Baerbock kurz nach dem Parteitag im Deutschlandfunk.
Weil wenn man in einer riesengroßen Halle steht, wo sonst Zirkusveranstaltungen und sonstiges stattfinden, aber da ist sonst niemand, es ist stockefinster. Man schaut in eine Kamera, wo man auch niemanden sieht, damit das Ganze ja gefilmt und gestreamt werden kann, dann ist es komplett anders. Parteitage leben ja davon, wie die Leute reagieren, ob sie klatschen, ob sie gelangweilt aufs Blatt schauen. Und wenn man 20 Minuten überhaupt gar keine Reaktion bekommt, ja, Fernsehmoderatoren sind das vielleicht geübt, Politiker machen ja eigentlich einen anderen Job.
Wegen der Corona-Pandemie müssen sich Parteien und ihre VertreterInnen jedoch vorerst an digitale Parteitagsformate gewöhnen. Und das habe Konsequenzen für den Stil der politischen Kommunikation, sagt Politikwissenschaftlerin Claudia Rizzi.
Das Ganze kriegt so ein professionelles Antlitz, so ein bisschen wie die Moderation von Fernsehsendungen. Wenn man sich angeschaut hat, was die beiden Vorsitzenden gemacht haben, wie die in ihrer Couch-Ecke saßen, das war alles so, wie die sich das vorgestellt hatten. Das konnten die ihr ein sympathisches Bild rüberbringen. Das war frisch und jugendlich und alles. Aber natürlich fehlt auch was.
Die Grenzen zwischen Inhalten und Inszenierung würden im Digitalen sowieso schon länger verschwimmen. Die Corona-Pandemie habe den Trend zum Polytainment, zur Unterhaltung in der Politik, nur verstärkt.
Wenn man das als ein Instrument unter mehreren nimmt und sagt, das ist so etwas, das soll wirken wie eine Einstiegsdroge, um überhaupt erstmal eine Hemmschwelle mit Politikern in Kontakt zu treten, abzubauen, dann hat das ganz klar auch positive Effekte.
Positiv seien auch die Effekte für die innerparteiliche Demokratie, sagt die ehemalige Piratenpolitikerin Marina Weißband. Weißband leitet heute ein digitales Beteiligungsprojekt für Schulen und arbeitet als Kolumnistin, unter anderem für den Deutschlandfunk. Sie spricht aus Erfahrung. Als die Piratenpartei zwischen 2011 und 2012 in Umfragen sogar kurzzeitig auf bis zu 13% kletterte, verdankte sie das besonders ihrem Wesenskern, der digitalen Demokratie.
Als Piratenpartei waren wir ja 2011 da, wo Parteien heute sind. Ich hatte keine einzige physische Vorstandssitzung mein erstes Jahr über. Ich habe immer aus dem Homeoffice die Vorstandssitzungen gemacht. Das war normal.
Die Piraten sind in der Versenkung verschwunden. Durch die Corona-Pandemie hält ihre Normalität nun, rund 10 Jahre später, Einzug in den politischen Betrieb. Weißband ist inzwischen Grünen-Mitglied und hat die Partei beim netzpolitischen Teil des Grundsatzprogramms beraten. Mit Blick auf den digitalen Parteitag sagt sie:
Wir können über digitale Medien sehr viel bessere Teilhabeprozesse gestalten, als wir sie bisher hatten. Das bedeutet, es können sich viel mehr Leute auf einmal beteiligen.
Auch für Jeanette Hofmann, Politikwissenschaftlerin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, ist das einer der größten Vorteile virtueller Parteitagsformate.
Dadurch, dass es digital stattgefunden hat, haben sich Leute daran aktiv beteiligen können, die das unter anderen Umständen vielleicht hätten nicht tun können, nämlich wenn es bedeutet hätte, dass sie für ein ganzes Wochenende irgendwo anders hinfahren. Wer zum Beispiel kleine Kinder zu Hause hat oder jemand Pflegebedürftigen, der kann nicht einfach mal 2-3 Tage verschwinden, um zu einem Parteitag zu fahren. Also insofern hat das Ganze auch eine integrative Komponente.
Auch Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten, die von analogen Parteitagen teilweise ausgeschlossen waren, könnten an einem digitalen Parteitag viel einfacher teilnehmen. Für andere wiederum könnten die Hürden größer werden, sagt Marina Weißband.
Sie schließen diejenigen aus, bei denen zum Beispiel der Netzausbau nicht weit genug fortgeschritten ist, dass sie den Livestream gar nicht mitverfolgen. Sie schließen diejenigen aus, die nicht über Endgeräte verfügen oder sich nicht mit Endgeräten auseinandersetzen können. Und vielleicht kommen ältere Menschen etwas schwerer hin. Letzten Endes plädiere ich ja genau deshalb für diese Vielfalt von politischer Arbeit. Dass wir sowohl Präsenz haben als auch Online-Beteiligung. Alle hybriden Formate. Alles, was auf möglichst viele verschiedene Weisen Politik zugänglich und transparent macht, ist positiv zu bewerten.
Hybride Formate, wie sie Weißbands Einschätzung zufolge wohl auch nach der Pandemie Bestand haben dürften, würden den Informationsfluss deutlich demokratisieren. Und in der Tat, so viel politische Kommunikation und Information auf so vielen Kanälen, die für jeden potenziell verfügbar und überprüfbar sind, hat es wohl noch nie gegeben. Auch die Formate der Exekutive wurden an die neuen Gegebenheiten angepasst.
Die Bundeskanzlerin im Gespräch heißt unser digitaler Bürgerdialog und damit herzlich
Anfang November fand der erste von 4 digitalen Bürgerdialogen von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Coronavirus statt. Ins Kanzleramt zugeschaltet waren bei der Premiere Auszubildende aus ganz Deutschland, die ihre Sorgen schildern und Fragen stellen konnten. Nicht der einzige Versuch des Kanzleramts, sich in Pandemiezeiten neue Kommunikationskanäle zu erschließen, um die weitreichende Krisenpolitik zu erklären. Das Bundesgesundheitsministerium startete eine Kampagne auf der chinesischen Video-App TikTok. Mit dabei auch Gesundheitsminister Jens Spahn.
Ich bin Jens Spahn und neu hier auf TikTok. Wie ihr wisst, hat das Coronavirus unser Land zurzeit fest im Griff. Als Gesundheitsminister arbeite ich
unter dem Motto Zusammen gegen Corona informierte das Ministerium von März an in kurzen Videoclips über die Corona-Politik der Bundesregierung. Es vertiefte Informationen wie die Entwicklung der Fallzahlen auf einer eigens dafür aufgelegten Website und intensivierte wie viele andere Behörden die Aktivitäten auf Facebook, Instagram und Twitter.
Ich bin prinzipiell immer ein Freund davon, dass Politik versucht, natürlich dort zu sein, wo auch der Bürger die Bürgerin ist und dass sie dann dort anzusprechen, wo die Lebensrealität stattfindet, wo das Freizeitverhalten auch von Bürgerin ist.
Sagt Blogger und Politikberater Martin Fuchs zu dieser Entwicklung.
Und das ist heutzutage nicht nur in Pandemiezeiten, halt oftmals nicht mehr der Eingangsbereich eines Supermarktes. Von daher finde ich es gut, dass man experimentiert, dass man dort unterwegs ist.
Doch die Experimentierfreude führt nicht nur dazu, dass immer mehr ungefilterte Informationen gesendet werden, sondern auch dazu, dass neben Parteien und Regierungsakteuren immer mehr einzelne Politiker und Politikerinnen auf immer mehr Kanälen immer aktiver werden und die Unübersichtlichkeit steigt. Ob SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach auf Twitter Studien zum Coronavirus teilt, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zum Live-Talk mit einem Virologen auf Instagram einlädt oder FDP-Chef Christian Lindner auf der Gaming-Plattform Twitch über Politik spricht, die Pandemie verstärke so die sich bereits seit einiger Zeit vollziehende Fragmentierung der politischen Öffentlichkeit, sagt die Politikwissenschaftlerin Claudia Rizzi von der Universität Trier. Junge Menschen hätten in diesem Prozess einen Vorteil. Sie könnten sich die digitalen Medien schneller aneignen.
Manche Leute können, insbesondere ältere Leute, nach wie vor ausschließlich die Nachrichten in den dritten Programmen rezipieren. Das heißt, es gibt ein Auseinanderdriften von Informationswelten.
Wichtig sei, dass diese Informationswelten weiterhin in einen gemeinsamen, demokratischen Diskurs eingebunden werden könnten und nicht isoliert in Echokammern stattfinden. So würde niemand durchs Raster fallen und junge gegenüber älteren, noch häufiger in Parteien aktiven Menschen sogar an Einfluss und Repräsentanz gewinnen.
Häufig würden wir sagen, dass eher die Jungen unterrepräsentiert sind im politischen Prozess und in der politischen Öffentlichkeit. Insofern ist das einerseits ein Instrument, wo die junge Generation dann sich einen Zugang schaffen kann, der häufig fehlt. Aber nichtsdestotrotz bleibt dieses Risiko, dass wir zu viele unangebundene, auch individualisierte Informationswelten haben, die nicht mehr zueinander sprechen. Das ist in der Tat eine große Bedrohung und eine Herausforderung für die Demokratie.
Gerade weil so viel digital abläuft, müssten bestehende Bindungen daher noch intensiver gepflegt werden als vorher, sagt Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner. Digitale Formate seien zwar schön, aber kein Ersatz für die Parteiarbeit vor Ort.
Menschen zu überzeugen gelingt halt am besten in der persönlichen Ansprache und digital ist dann halt ein Werkzeug, um gute Kampagnen zu organisieren. Aber es wird nicht die Muster von Politik verändern, dass es auch um persönliche Beziehungen geht, um persönliche Kontakte geht, um Freude am gemeinsamen politischen Arbeiten geht und das wird alles Digitalisierung nicht ersetzen können.
Das war der Hintergrund. Nebenwirkungen im Schatten von Corona. Wie die Pandemie die Formate des Politischen verändert. Eine Sendung von Matthias von Lieben. Redaktion Bastian Brandau.